Kanzlerin Merkel kann Krise? Oder ist Kanzlerin Merkel die Krise?
Das sind die Menschen, die ihre Maßnahmen ablehnen, nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, auch weil sie nicht transparent begründet sind. Und ich sage Ihnen etwas, diese Menschen, Frau Merkel, diese Menschen sind überzeugt, dass sie Kinder quälen.
Bis auf wenige Ausnahmen verändert sie dann nur so ein paar kleine Stellschrauben und sichert sich damit die Mitte der Wählerschaft, schrumpft die FDP, danach die SPD oder dazwischen auf jeden Fall beide Parteien und sichert sich eine Kanzlerschaft nach der nächsten.
Natürlich ist auch eine Krise der Grundrechte. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das wissen Sie ganz genau. Also die Grundrechte wurden einfach abgeräumt und das werden sie zum Teil auch heute noch.
Ärzte, zieht die Spritze auf. Ihr dürft ein Leben lang impfen.
Basta Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 1. Juli 2021. Mein Name ist Benjamin Golmer und hier kommt Folge 91.
Mein Name ist Marcel Jopper. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und wir müssen ja noch ein Versprechen aus der vergangenen Folge erfüllen. Denn da hatten wir ja gesagt, oder wir wurden gebeten, Mensch, Jungs, bringt doch mal mehr gute Nachrichten. Das versuchen wir heute mal.
Wir werden uns da eines kleinen Tricks bedienen. Wir haben die Jungs von Konsens TV wieder eingeladen, das Wahrheitsministerium informiert. Und da sind natürlich jede Menge gute Nachrichten dabei, je nachdem, welchen Standpunkt man vertritt.
Ja, also Politiker verkaufen ihre Entscheidungen ja gerne als gute Nachrichten. Insbesondere auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. In 16 Jahren Kanzlerschaft, da ist wirklich einiges zusammengekommen, was uns als erfreulich, als Offenbarung oder natürlich als alternativlos verkauft wurde.
Nein, ich stimme der Aussage so nicht zu. Ich glaube, dass auch gute wissenschaftliche Antworten, die ich hier nicht wiedergeben kann, zum Beispiel von Herrn Professor Drosten in seinen letzten Podcast gegeben wurden.
Ja, der alternativlose Podcast, darüber sprechen wir heute wahrscheinlich nicht. Aber wir ziehen durchaus ein Fazit von 16 Jahren Angela Merkel.
Ja, was gute Nachrichten angeht, ist ja auch immer eine Frage der Kommunikation. Also Franziska Giffey beispielsweise hat ja das starke Familiengesetz eingebracht. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Arbeits- und Sozialminister vielleicht das Mehrarmutgesetz einbringt. Andere nennen es Hartz IV. Dazu vielleicht später am Rande noch mal ein bisschen. Aber eigentlich wollen wir uns ja heute mit Angela Merkel auseinandersetzen. Was bleibt eigentlich übrig nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel? Welchen Einfluss beispielsweise hat sie auch genommen auf die Corona-Politik? Und warum passt die Corona-Politik unseres Landes so besonders gut zu dieser Kanzlerin? Das sind die Fragen, denen wir uns heute widmen werden.
Und ganz am Ende, da stellen wir noch eine Frage. Werden wir eventuell Frau Merkel nach ein paar Jahren Kanzlerschaft ohne sie vermissen? Dazu kommen wir dann später. Aber erstmal schauen wir wieder auf Ihr Zuschauerfeedback. Unsere E-Mail-Adresse lautet weiterhin basta-berlin@snanews.de. Ja, und erstmal müssen wir Danke sagen. Wir hatten ja in der vergangenen Sendung unseren Aufruf gestartet zum Besuch. Wir machen ja unseren Basta Berlin Roadtrip letzte Juliwoche. Boah, da ist wirklich viel eingeflattert.
Klasse. Allerdings aus ganz Deutschland bis aus Baden-Württemberg. Also aus irgendwelchen Gründen hat uns Baden-Württemberg bislang noch nicht eingeladen. Vielleicht alle vom Verfassungsschutz beobachtet. Traut euch nicht, wer weiß. Auch das Saarland habe ich nicht gesehen. Bremen habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Aber ansonsten alle Bundesländer dabei. Ganz stark auch Nordrhein-Westfalen. Thüringen ist dabei und interessanterweise auch Bayern, insbesondere das Frankenland, also Sörmland.
Ja, mehrfach. Einsendeschluss für Ihre Einladung nehmen wir jetzt einfach mal Ende dieser Woche, also Sonntag, das ist der 4. Juli. Und ja, dann werden wir mal schauen. Übrigens, das Video zu unserem Roadtrip, also diesem Aufruf, finden Sie natürlich auch nochmal in unserer Telegram-Gruppe Basta Berlin. Wir sind ehrlich gesagt auch schon ganz schön aufgeregt, wo es dann am Ende hingeht.
Unter anderem haben wir eine Bewerbung aus Leipzig. Ich weiß nicht, ob die von Sebastian kommt, aber Sebastian ist ebenfalls Leipziger und er hat uns geschrieben. Er hat sich richtig aufgeregt nach der letzten Sendung. Warum denn das? War das die Urlaubssendung, wo wir alle nicht aufgeregt waren? Die Zeit verfliegt.
Die Zeit verfliegt.
Er hat sich geärgert über das Paul-Ehrlich-Institut. In der vergangenen Folge hatten wir ihn ja eine Untersuchung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zu Impfnebenwirkungen präsentiert.
Ja, das Fazit war ja dort, dass deutlich mehr Menschen Impfreaktionen entwickelt haben, als bisher angenommen. Und je nach Impfstoff und Altersgruppe waren da bis zu 80% der Geimpften, die nach ihrem Peaks mindestens einen Tag arbeitsunfähig waren. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das hatte ja bisher eher deutlich weniger Impfreaktionen verkündet, nämlich im unteren einstelligen Bereich.
Und dazu schreibt der Sebastian: Ich gehe davon aus, dass die Medien sich nur auf offizielle Zahlen beziehen, die wohl vom Paul-Ehrlich-Institut erhoben werden. Folgendes könnte die niedrigen Zahlen erklären. Das PAI ist mit der riesigen Anzahl an Meldungen überfordert und gibt daher schon lange keine Zahlen mehr raus. Und angehangen hat uns der Sebastian dann einen Artikel vom ZDF.
Ja, und hier heißt es: Paul-Ehrlich-Institut überlastet, das Datendesaster. Zum Hintergrund: Wer sich hat impfen lassen, kann ja über eine vom Institut entwickelte App, die heißt SafeVac, Nebenwirkungen melden. Bis Ende Mai 2021, da hätten sich wohl diese App bereits so um eine 500.000 Menschen in Deutschland heruntergeladen. Bis Ende April diesen Jahres habe es rund 50.000 Verdachtsmeldungen gegeben. Eindeutig zu viel für das Institut.
Denn dieses Institut prüft die Meldung nach eigenen Aussagen immer zusammen mit Medizinern, um herauszufinden, ob die gemeldete Nebenwirkung dann tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen sei. Allein im Mai habe es rund 4.000 Meldungen über schwerwiegende Reaktionen gegeben und die müssen alle noch abgearbeitet werden.
Und jetzt heißt es beispielsweise seitens der Deutschen Arzneimittelkommission, das Institut müsse endlich die Daten herausgeben, denn die Daten der App-Nutzer könnten endlich einen guten Einblick geben, wie wahrscheinlich denn Impfreaktionen überhaupt sind. Wir sehen das so ein klein bisschen anders.
In Deutschland wurden mittlerweile weit über 70 Millionen Impfdosen verabreicht. Über die Hälfte der Deutschen haben bislang mindestens eine Impfung erhalten. Aber fragen Sie doch mal auf der Straße, wie geht's eigentlich Ihrer SafeVac-App? Und was noch gleich ist das Paul-Ehrlich-Institut? Wo können Sie Ihre Impfreaktion eigentlich melden?
Und da wirken ja auch 500.000 Downloads sehr gering gegenüber den Impfzahlen. Und heruntergeladen, das hatten wir ja bei der Corona-Warn-App auch runtergeladen, bedeutet nicht, dass die auch genutzt wird. Das nur noch mal am Rande. In meinem Bekanntenkreis, da haben sich ja auch Dutzende mittlerweile impfen lassen. Fast alle haben irgendwelche Impfreaktionen gehabt. Die Impf-App von dem PEI kannte aber überhaupt keiner. Habe ich dann mal darauf hingewiesen. Ja.
Ich habe da auch mal ein paar Bitten. Um genau zu sein, habe ich 3 Bitten. Die erste Bitte: Die SafeVac-App müssen wir genauso bewerben wie die Corona-Warn-App, weil sie mindestens so wichtig ist. Ja. Wir müssen wissen, was mit diesen Impfungen eigentlich passiert. Meine zweite Forderung lautet: Bei einer Impfreaktion Inzidenz von mehr als 35 pro 100.000 in 7 Tagen müssen wir das Impfen sofort einstellen. Wieso denn nicht? Ich meine, wir haben hier Impfreaktionen in einem relevanten Bereich, aber wir haben dafür gar keine Inzidenz. Ja. Oder einfach so weiterimpfen? Oder was passiert denn, wenn wir das mal genauer erheben? Ist Impfen dann nicht mehr sicher? Und da sind wir bei meinem dritten Punkt. Meine dritte Forderung lautet: Wir brauchen eine neutrale Kommission, die das überprüft. Denn das Paul-Ehrlich-Institut ist mitnichten neutral. Der Chef vom Paul-Ehrlich-Institut macht doch selber Impfwerbung. Er hat doch gesagt, die Impfungen sind der Gamechanger in der Pandemiebekämpfung. Ach so, also er ist absolut überzeugt von den Impfstoffen und hat sie mit durchgepeitscht und dafür gesorgt, dass sie angewendet werden. Er aber überprüft auch, ob sie sicher sind. Da ist doch zumindest ein Interessenkonflikt. Wenn er feststellt, dass sie nicht sicher sind, er es aber selber empfohlen hat.
Ja, und eine repräsentative Studie kann mit den Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts sowieso nicht erhoben werden, selbst wenn die nicht überlastet wären.
Ja, genau deswegen ist es ja eben so wichtig, wenn wir solche Studien haben, die wir dann vorgelegt haben, Uniklinik Schleswig-Holstein vergangene Woche. Noch wichtiger wäre es, dass diese Ergebnisse dann eben auch in der breiten Medienlandschaft diskutiert werden. Aber es sind ja doch irgendwie immer die gleichen. Also es sind die Leute, die wir alle kennen, dann sind es wir und die Bild und die Welt.
In der Tat, ja.
Aber könnte natürlich sein, dass dann explizit auch diese Impfkampagne, die ja angeblich sehr gut läuft, vielleicht aber gerade ins Stocken gerät, dann noch weiter ins Stocken gerät.
Ja, zu der Impfkampagne kommen wir nachher noch. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, schon geimpft, Herr Jopper?
Nein. Ich mache hier auch keine Werbung. vielen Dank auf jeden Fall an Sebastian.
Du musst ja nicht geimpft werden, um trotzdem Werbung zu machen, wie wir wissen. Ich frage mich, ob Sepp Maier mittlerweile geimpft ist. Ich würde es zu gerne wissen.
Klingen wir mal durch. Wir bleiben an dem Thema aber natürlich dran und werden da auch nochmal das Paul-Ehrlich-Institut wiederholt kontaktieren. Aber wir kommen jetzt mal zu einer weiteren E-Mail und ich würde sogar sagen, einem Aufreger. Und da geht es nämlich um das Thema Maske. Geschrieben hat uns Bea. Ganz liebe Grüße. Und die hat uns auch direkt einen Aufruf mitgesendet, den wir Ihnen gleich weiterleiten wollen.
Also, worum geht's? Bea, Anfang 50, ITlerin aus Leidenschaft, aber seit August letzten Jahres nach einer Lungenentzündung arbeitsunfähig. Ihre Atmung ist beeinträchtigt und Schmerzen allgegenwärtig, schreibt sie uns. Mittlerweile verhärtet sich der Verdacht, dass ihre Beschwerden nicht auf die Lungenentzündung zurückzuführen sind, sondern auf eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse.
Da wäre jetzt ja eine ärztliche Untersuchung wirklich notwendig. Problematischerweise bekommt sie die nicht. Und das hat auch einen Grund. Sie kann eben den Mund-Nasen-Schutz nicht tragen. Zitat, nach ein paar Minuten japse ich wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft. Ja, und sie hat sich das Ganze natürlich auch bescheinigen lassen. Und da sie sogar aufgrund verschiedener Erkrankungen da Diagnosen hat, hat sie sogar zwei Maskenatteste.
Ein Arztbesuch ohne Maske? Das geht natürlich nicht. Das zumindest geben die kontaktierten Praxen zu verstehen. Seit mehr als 6 Wochen, schreibt sie, kümmert sich Bea intensiv um einen Arzttermin. Aber es hagelt nicht nur Absagen, sondern teils sogar sehr schroffe Antworten, Unterstellungen und Verleumdungen.
Ja, das ist wirklich krass. Und jetzt hat Bea nicht nur Schmerzen, sondern auch gehörig Wut im Bauch. Und sie möchte sich wehren, notfalls eben auch juristisch. Und da unsere Erfahrung aus unzähligen Mails von Ihnen da draußen ist, dass Bea mit ihren Erfahrungen zu Masken definitiv nicht alleine ist, möchten wir quasi jetzt Beas Aufruf teilen.
Er lautet, Zitat, ich bin auf der Suche nach Menschen mit den gleichen oder ähnlichen Erfahrungen. Vielleicht habt ihr in eurer Sendung ein paar Sekunden für einen Aufruf Zeit, sodass sich Menschen, die sich wehren wollen, mit mir in Verbindung setzen können. Wie dieses Wehren dann genau aussieht, müssen wir Betroffenen dann gemeinsam entscheiden. Es klingt also so ein bisschen nach einer Betroffenen- und auch Selbsthilfegruppe.
Ja, und wie ich unsere Baster-Berlin-Gemeinde kenne, lassen die Bea nicht hängen und melden sich da. Nochmal unsere E-Mail-Adresse, basterberlin@snanews.de. Am besten betreff Maske und wir leiten die E-Mails dann an Bea weiter.
Genau, also wenn Sie uns schreiben, sind Sie damit einverstanden, dass Bea Ihre E-Mail-Adresse von uns bekommt.
Genau,
so ist es. So, also herzlichen Dank an Bea auch für die sehr persönliche Schilderung und den Mut, das auch mit uns zu teilen. Und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute.
Definitiv. Ja, aber wenn jetzt ja viele Menschen auf Beas Aufruf antworten, ist das eine gute Nachricht?
Das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, du willst hier gute Nachrichten reindrücken.
Naja, unser Zuschauer Martin, der hatte ja in der vergangenen Ausgabe uns gebeten, mehr positive Meldungen zu verbreiten.
Da denkst du, je mehr Leute maskengeschädigt sind und sich bei Bea melden, desto positiver ist es.
Nur das mit dem
Melden. Marcel Jopper präsentiert das schlechtere Maskengesetz. Das mehr Maskengesetz.
Mehr Maskengesetz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Aber das mit den guten Nachrichten ist eben nicht so einfach.
Ja, und das mehr Maskengesetz, das hätte eigentlich auch bei den Jungs vorkommen können, die jetzt ihren Auftritt haben. Ja. Herzlich willkommen und viel Spaß bei Konsens TV. Das Wahrheitsministerium informiert. Wir begrüßen alle Bürger und Bürgernde der 16 Sektoren von Alpha über Delta bis Pi. Guten Abend.
Düsseldorf. Die Null-Toleranz-Agenda des Kanzlerkandidaten Armin Laschet trägt in seinem Heimatsektor Delta Westfalen erste Früchte. Ein neues Versammlungsgesetz soll Klimaaktivisten, Fußballfans oder Gewerkschaften eine Demonstration künftig erschweren. Unter dem Stichwort Militanzverbot sollen gewaltbereite Aufmärsche künftig verboten werden.
Wie notwendig das Gesetz ist, zeigt eine Ansammlung von Klimaaktivisten, Fußballfans und Gewerkschaftern am 26. Juni in Düsseldorf, die gegen das geplante Gesetz demonstrierten. Aufkommende Militanz wurde von den braven Schutzmännern und Schutzfrauen der Landeshauptstadt dabei erfolgreich im Keim erstickt.
Unglücklicherweise gerieten dem Vernehmen nach auch zwei Fotografen der gesamtdeutschen Presseagentur dpa zwischen die Fronten. Einem beherzten Einsatz des polizeilichen Mehrzweckstocks war es zu verdanken, dass sich die beiden Bildjournalisten verletzungsbedingt aus dem gefährlichen Treiben zurückziehen mussten.
Die in Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes verbriefte Versammlungsfreiheit war selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt außer Kraft. Die anwesenden Hundertschaften sicherten beispielsweise über mehrere Stunden das nahe Beisammensein von über 300 Demonstranten in einem Polizeikessel. Wie Filmaufnahmen zeigen, wurden einige Protestler außerdem in intensiven Einzelgesprächen persönlich auf das Militanzverbot hingewiesen.
Die in dem Video gehörte Anwältin befindet sich, unbestätigten Berichten zufolge, aktuell in einem staatlich finanzierten Lehrgang zum Thema null Toleranz, der Rechtsstaat und andere Repressionen. Wir gratulieren der Düsseldorfer Polizei zu dem vorbildlichen Einsatz.
Nijmegen. In den Niederlanden wurde eine Studie veröffentlicht, die einen beeindruckenden Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und einer Neuordnung des Immunsystems erkennt. Demnach führe der Impfstoff des deutschen Pieks- und Spritzkombinats BioNTech zu einer Veränderung der angeborenen Immunantwort. Damit könnte der 100% gesunde und niemals erkrankende Bürger in greifbare Nähe gerückt sein.
Der Staats- und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gab sich optimistisch. Im sozialistischen Netzwerk Zwitscher erklärte er, Zitat, eine spannende Studie aus den Niederlanden, wie BioNTech-Impfung unser Immunsystem verändert. Trotzdem muss dies tiefer erforscht werden, nicht alle Änderungen müssen gut sein. Wir fassen die spannendsten Erkenntnisse dieser Studie für Sie noch einmal zusammen.
Nach der Impfung mit dem mRNA-Impfstoff aus dem Hause BioNTech reagierten die angeborenen Immunzellen stärker auf Pilzerkrankungen. Die Probanden entwickelten eine höhere körpereigene Immunität gegen diese Art von Infektionen. Gegen SARS-Viren ließ dagegen die körpereigene Immunantwort nach. Dies ist aber kein Problem. Die Antwort ist das Impfen.
Die Reprogrammierung des eigenen Immunsystems durch den mRNA-Impfstoff hat also ausschließlich Vorteile. Vorausgesetzt, sie lassen sich regelmäßig impfen. Die deutsche Staatsregierung empfiehlt bereits für den Herbst eine dritte Booster-Impfung für Doppeltgeimpfte. Selbstverständlich sind auch die Hausärzte eine wichtige Stütze in dem staatlich finanzierten Impfprogramm.
Um an eine Impfung zu kommen, ist da bei manchen Anrufern fast jedes Mittel recht.
Wir haben ein, sagen wir mal, auch ein unmoralisches Angebot gehabt. Gott versprich, wenn ich einen Termin kriege zum Impfen, dann könnt ihr so und so viel haben.
In die Kaffeekasse.
Auch.
Solidarität sollen künftig Rentner und Pensionäre üben. Ihre Impfnachwirkungen sind weniger ausgeprägt als bei jüngeren Impflingen. Sie könnten nun für das Berufsleben reaktiviert werden und mehrere Kalenderwochen im Jahr dort aushelfen, wo impfbedingter Personalnotstand herrscht. Etwa in Kitas, im Pflegebereich oder an der Supermarktkasse.
London. Der britische Gesundheitsminister beendet die Kontaktbeschränkungen. Matt Hancock, Gesundheitsminister in den Kabinetten Johnson & Johnson II, hat sich in einem Video an sein Volk gewendet.
Zu sehen ist der Gesundheitsminister seiner Majestät mit seiner engen Mitarbeiterin Gina Colardangelo. Hancock räumte mit dieser Botschaft gleich mit mehreren bislang geltenden Einschränkungen auf. Dazu gehören insbesondere die Abstandsregeln sowie die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase.
Die Produktion des Videos ist datiert auf den 6. Mai. Geplant war eine Veröffentlichung ursprünglich erst dann, wenn die Pandemie als überwunden gelten kann und der Austausch von Körperflüssigkeiten wieder zum guten Ton der britischen Upper Class gehören kann.
Veröffentlicht wurde es aber schon am vergangenen Freitag vom britischen Volksblatt The Sun. Nur einen Tag nach dem Erscheinen des Videos trat Matt Hancock von seinem Amt zurück. Zuvor waren unterschiedliche Zeichen seiner Nächstenliebe öffentlich geworden. So soll er beispielsweise Freunde bei Aufträgen für Schutzmasken unterstützt haben. Außerdem habe er eine milliardenschwere Testkampagne zugunsten der britischen Wirtschaft angestoßen.
Der scheidende Gesundheitsminister möchte sich nun ganz auf die Liebe konzentrieren. Damit seien laut britischen Medien nicht seine Frau Martha oder die drei gemeinsamen Kinder gemeint, sondern die im Mitschnitt abgebildete Mitarbeiterin. Dem britischen Volk schickte er diesbezüglich einen zweideutigen Gruß als Abschied. Wir sind so kurz vor dem Ende und dann werden wir uns besser wieder aufbauen, damit unser Land seine Potenz wieder ausnutzen kann, die so groß ist. Und ich werde das tun mit meinem ganzen Herzen.
Schwerin. Die bundesdeutsche Staatsratsvorsitzende Angela Merkel hat ihre lange und großartige politische Karriere im Deutschen Bundestag zu einem krönenden Ende gebracht. Bei ihrer letzten Befragung zeigte sich Merkel gewohnt charmant, routiniert, launig und jederzeit hoch konzentriert.
Kaum etwas bringt sie aus der Ruhe. Keine Fragestunde, keine Abgeordneten, keine Wahlkampfmanöver.
Stimmt das mit Ihrem Wissen überein?
Den Koalitionspartner charmant abgewatscht. Es ist ihre 10. Fragestunde. Routiniert kontert sie alle Angriffe. Mal launig, meist sachlich, immer konzentriert.
Doch wer glaubte, die Gottkanzlerin würde lediglich mit ruhiger Hand ihrem Amtsende entgegenregieren, wurde überrascht. Vielmehr zog Merkel die Deutungshoheit in der Corona-Pandemie an sich und präsentierte neueste wissenschaftliche Erkenntnisse.
Und dieser CT-Wert kann über oder unter 25 sein. Ist er über 25, ist der Mensch ansteckend. Ist er unter 25, ist er nicht ansteckend. Ist er auf dem aufsteigenden Ast des PCR-Wertes, auf dem absteigenden Ast des PCR-Wertes? Also, weil es gerade andersrum geht, ist mit meiner Handbewegung, müssen Sie sich andersrum denken. Ein PCR-Test ist positiv. Dann hat der Mensch SARS-CoV-19.
Mit diesen Klarstellungen der Kabinettsvorsitzenden gelten in den 16 Bundessektoren nun folgende Regeln. Der zu bekämpfende Virus heißt SARS-CoV-19. Die damit einhergehende Krankheit heißt Covid-2. Impfungen gegen SARS-CoV-2 verlieren ihre Gültigkeit. Die Begriffe PCR-Wert und CT-Wert sind ab nun synonym zu verwenden. Hohe CT-PCR-Werte sind ein schlechtes Zeichen, niedrige ein gutes Zeichen.
Durch diese Neuskalierung muss die Krankheitsgeschichte von mehreren Millionen Deutschen neu geschrieben werden. Sie gelten rückwirkend nicht mehr als schwach positiv, sondern als potenzielle Superspreader. Eine rückwirkende Quarantäne wird geprüft.
Wir bedanken uns für die weisen Worte unserer scheidenden Bundesregentin und möchten uns im Namen der gesamten Redaktion des Wahrheitsministeriums für die vergangenen nur 16 Jahre Amtszeit verneigen. Es war eine ganz besondere Zeit. Fast hätten Sie den verehrten Genossen Erich Honecker eingeholt.
Vielen Dank, solidarische Grüße, vorwärts immer, rückwärts nimmer. In diesem Sinne, wir schaffen das. Guten Abend.
Ja, spitze. Wunderbar. Und das, was da jetzt gerade am Ende passiert ist bei Konsens TV, das hat tatsächlich hohe Wellen geschlagen. Ja. Es geht also um diesen letzten Auftritt bei einer Fragerunde von Bundeskanzlerin Merkel. Und da hat sich beispielsweise Kollege Gunnar Kaiser aufgeregt. Protokollfälschung im Deutschen Bundestag.
Was ist denn da los?
Dann schreibt Report 24 News. Merkel ahnungslos zu Virus und PCR. Danach Sitzungsprotokoll gefälscht.
Was ist denn da los?
Bei Twitter heißt es von Christiane Nike Temis, unglaublich, erst redet Merkel völligen Unfug über PCR und jetzt steht's anders im Protokoll des Deutschen Bundestages.
Na, da ist ja
und
was
dergleichen Reaktionen mehr. Also, was war passiert? Also, sie hat es wirklich getan. Sie hat SARS-CoV-19 gesagt und meinte SARS-CoV-2. Ja. Sie hat gesagt, Leute mit einem höheren PCR-Wert sind infektiös, dabei ist es genau andersrum, das stand anders im Protokoll. Und dann wurde hinten nochmal niedriger und höher vertauscht, alles anders im Protokoll.
Wahnsinn.
Interessanterweise stand PCR-Wert, ich habe ihn gegoogelt, den gibt es wirklich nicht. PCR-Wert steht weiterhin im Protokoll des Deutschen Bundestages. Was müssen wir feststellen? Sie hat es so gesagt, es steht aber anders im Protokoll. Es wurde also verändert. Und das ist der Skandal, der da gewittert wird.
Ja, und wir haben uns dann natürlich gefragt, darf man das eigentlich? Also dürfen diese Protokolle von diesen Stenotypisten, die da im Bundestag sitzen, da einfach so geändert werden?
Richtig. Und deswegen habe ich beim Presseamt des Deutschen Bundestages nachgefragt, habe eine E-Mail geschrieben mit einigen Fragen und ich habe auch eine schnelle Antwort bekommen. Und die finde ich doch weitestgehend hörenswert. Die möchte ich Ihnen gerne präsentieren. Sehr geehrter Herr Golme, zur Arbeitsweise, das heißt übrigens auch gar nicht Protokoll, es heißt, es hat einen anderen Namen, den habe ich mir extra rausgesucht. Stenografischer Bericht.
Der stenografische Bericht.
Zur Arbeitsweise unserer Stenografinnen und Stenografen kann ich Ihnen auf folgenden Text hinweisen. Ohnehin arbeiten die Stenografen in einem exakt getakteten System mit mehreren Kontrollinstanzen. 16 Stenografen, 8 Revisoren und 2 Schlussredakteure sind an einem Sitzungstag im Einsatz.
Wünsche ich mir für unsere Redaktion.
Im Plenarsaal sitzen ein Stenograf und ein Revisor. Während der Revisor eine halbe Stunde lang protokolliert, bevor er abgelöst wird, arbeiten die Stenografen im 5-Minuten-Takt.
Also das heißt, sie wechseln sich dann immer und immer wieder ab, genau.
Absolut. Ja. Sobald ihre Schicht endet, ich denke, das ist die 5-Minuten-Schicht, wünsche ich mir auch für die Redaktion.
Ja, da brennen die Finger, hör mal.
Eilen Sie ins Büro, klingst du wie die fleißigen Heinzelmännchen, um die Mitschrift einer Schreibkraft zu diktieren. Außerdem kontrollieren sie die sprachliche und sachliche Richtigkeit des Notierten. Mhm. Auf Zahlen, Daten, Namen achten sie besonders. Schon in der Rede des Abgeordneten kann sich hier ein Versprecher eingeschlichen haben. Wenn ein offensichtlicher Fehler vorliegt, korrigieren die Stenografen. So.
Also das heißt, die Stenografen sind nicht nur schnell im Tippen, sondern die kennen auch wissenschaftliche Zusammenhänge.
Danach klingt es.
Also zumindest besser als die Kanzlerin.
Also in diesem Fall scheint es wohl zu sein, dass SARS-CoV-2, SARS-CoV-19, dieser Versprecher, den könnte der Stenograf, die Stenografin sogar gleich ausgeglichen haben, noch bevor das Protokoll weitergeschickt wurde. Wie geht es jetzt weiter? Mhm. Wenn ein offensichtlicher Fehler vorliegt, korrigieren die Stenografen. Die Redner bekommen die erste Version zugeschickt und können innerhalb von 2 Stunden von ihrem Korrekturrecht Gebrauch machen. Hm. Anschließend überprüft der Revisor, ob die Korrekturen zulässig und richtig sind. Also, ist das ein Skandal? Ist das eine Fälschung? Es ist auf jeden Fall das Vorgehen, wie es legal und richtig ist, nach den Richtlinien des Deutschen Bundestages.
Ob das jetzt gut ist, müssen andere bewerten.
Also, Frau Merkel oder beispielsweise ihr Sprecher oder ihr ganzes Team haben ihre Mitschrift zugeschickt bekommen. Mhm. Da ist ihnen aufgefallen, oben, unten, links, rechts, das war nicht ganz das Richtige. Das bitten wir jetzt mal zu korrigieren. Es ist also alles soweit in Ordnung. Mhm. Es sei denn, man sagt das so, wie ich das interpretiere oder wie Sie das auch interpretieren möchten, wenn die Kanzlerin nicht weiß, was ein CT-Wert ist, beziehungsweise ihn als PCR-Wert bezeichnet, wenn sie nicht spontan sagen kann, oben oder unten bei dem CT-Wert von 25. Und wenn sie diese Pandemie als SARS-CoV-19-Covid-2-Pandemie definiert, könnte es ja sein, dass sie doch nicht so kompetent ist, wie viele Menschen das glauben.
Was?
Und wenn das so wäre, wenn man dieser Argumentation folgt, dann wäre das aus meiner Sicht nicht zulässig und richtig gewesen. Denn diese Protokolle gehen ein in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Wenn ich in 20 Jahren mal hier sitze als fast schon Greis und überlege, was hat die Kanzlerin damals gesagt?
YouTube dann schon lange gesperrt ist und man das nicht mehr nachgucken kann.
Wenn sogar
kann.
Die Kanzlerin auf YouTube gesperrt ist.
Genau.
Super, dann könnte man sich an das Protokoll halten. Und dann wäre es natürlich ärgerlich, wenn dieser Fehler dort nicht mehr enthalten wäre.
So ist das.
Jo.
Ja. Naja gut, aber so funktioniert es im Bundestag. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das unter gute Nachricht, schlechte Nachricht oder einfach Nachricht verbuchen sollen. Das müssen dann im Endeffekt Sie entscheiden. Aber wir wollen beim Thema bleiben und das ist die Amtszeit von Angela Merkel.
Richtig. Helmut Kohl ist der Kanzler der Einheit. Gerhard Schröder ist verantwortlich für das deutsche Jobwunder und den Abbau der Arbeitslosigkeit. Und Angela Merkel, die kann Krise. So euphorisch könnten wir uns ja äußern über unsere vergangenen Regenten und wir könnten sagen, wir haben schwarz-rot geile 31 Jahre hinter uns. Immer eine Frage der Lesart.
Ja, das ist die eine Lesart. Man könnte aber auch vom Kanzler der schwarzen Kassen sprechen. Oder einer Eurogruppe mit gefälschten Zahlen. Genosse der Bosse. Oder Hartz IV als Armut per Gesetz. Das ist die andere Lesart. Und Kanzlerin Merkel kann Krise. Oder ist Kanzlerin Merkel die Krise?
Wir alle erinnern uns zurück. Deutschland im Februar 2020. Zu diesem Zeitpunkt war lange klar, dass Angela Merkel nicht noch einmal antreten will zur Bundestagswahl. Ich weiß, da draußen sind bis jetzt noch Leute überzeugt, dass sie es tun wird. Ich habe noch keine Indizien dafür.
Oder dass die Wahl verlegt wird.
Auch noch keine Indizien bislang. Zu diesem Zeitpunkt war auch klar, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, das automatische Gewehr der CDU Saarland, nicht antreten wird und nicht ihre Nachfolgerin war. Das heißt, die CDU, diese Volkspartei, die war damals in seinem Dilemma aus Merz, Spahn, Laschet gefangen. Es war eine richtige Führungskrise und auf mich wirkte das so, als wenn diese Partei jetzt einfach irgendwie weiter regiert. Es wird schon einer machen und am Ende stellen wir wieder den Kanzler. Mhm. Absolutes Führungschaos. So jedenfalls im Februar 2020. Und dann passiert es, hier kommt die Kanzlerin am 18. März 2020.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Die Chefin ruft die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg aus und wir sind mittendrin. Es sollte ihre letzte große Aufgabe werden. Der letzte große Beweis ihrer Führungsstärke und ja auch ihrer naturwissenschaftlichen Kompetenz. Ich möchte fast sagen Kernkompetenz. Merkel ist unprätentiös, das ist ganz klar Fakt. Sie folgt ja Gerhard Schröder, der Basta-Kanzler, dieser hemdsärmelige Niedersachse, der aus unserem Vorspann, Sie erinnern sich, der konnte mitreißend reden, volkstümlich handeln. Sie setzte ihm ja so eine Art unemotionale, eher kühl wirkende Art entgegen. Nüchternheit.
Wird das nun also eine nüchterne Expertenregierung sein, die uns möglichst zielgenau durch diese Krise führt? Ist es der Weg der Wissenschaft, den wir gehen, um gemeinsam da durchzukommen? Es ist ja eine Krise auf sehr, sehr vielen Ebenen. Also fangen wir mal an mit der emotionalen Krise. Am Anfang stand ja die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Virus. Dann stand die Angst davor, unsere Liebsten umzubringen. Es steht auch die Angst im Raum, wirtschaftlich einfach abgehängt zu werden oder pleite zu gehen. Dann haben wir beispielsweise auch so eine Angst, so eine Krise der Freiheit, also Selbstisolierung. Was ist denn das für ein Wort? Wer soll denn sowas machen? Ja. Millionen von Menschen in Deutschland. Oder Quarantäne kannte ich nur aus dem Tierreich.
Das stimmt.
Zwangsquarantäne. Ja, auch das gab es. Es gab Zwangsquarantäne-Einrichtungen in unserem Land. Es war auch eine Krise der Nähe. Also Kontaktverbot, Distanzen, das ist doch die Krise, über die wir reden. Natürlich ist es auch eine Krise der Grundrechte. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das wissen Sie ganz genau. Also die Grundrechte wurden einfach abgeräumt und das werden sie zum Teil auch heute noch. Am 18. März hat Angela Merkel ein Versprechen gegeben. Ein Versprechen, wie und mit welchem Stil sie uns durch diese Krise führen möchte.
Dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird.
Die Politik soll also transparent darlegen, warum sie gewisse Einschränkungen erlassen hat. Ja, da sind wir jetzt aber mal gespannt. Entschuldigung, das ist ja auch genau die Linie, an der sich jetzt die Geister scheiden. Auf der einen Seite die Fans der Kanzlerin, die Politik auch in Pandemiezeiten total klasse finden. Das sind die Menschen, die vor allem in der ersten Welle Deutschland als Maßnahmen-Weltmeister gesehen haben. Ganz stolz waren sie, als in der New York Times sogar berichtet wird, wie erfolgreich wir doch sind. Sogar unsere Radiokollegen von Sputnik Washington haben uns angerufen, um zu fragen, was ist denn da mit eurem deutschen Weg?
Die Fans der Kanzlerin, die sehen also eine Politikerin, die sachlich durch die Krise führt, die warnt und den Weg der Vorsicht vorgibt. Aber was genau wurde da eigentlich transparent erklärt?
Wo ist denn die Erklärung, warum wir Masken tragen sollen? Zunächst hieß es, Masken brauchen wir nicht. Berühmte Aussagen von Professor Doktor, wer weiß, Christian Drosten Ende Januar. Dann hieß es, das Virus würde sich nicht in den tiefen Atemwegen vermehren, sondern im Rachen. Und dagegen würden ja Masken helfen.
Jens Spahn hatte damals ja sogar angeboten, dass er seine neuen Studien zu diesem Thema alle vorlegen könnte. Also er saß bei Markus Lanz und er hat dem Markus Lanz gesagt, ja klar, habe ich das alles. Das können Sie auch alles von mir anfordern. Bitte, gebe ich Ihnen, gerne. Das haben wir dann gemacht. Mhm. Wir haben Spahn geschrieben, dem Gesundheitsministerium, gesagt, legen Sie uns das doch bitte mal vor, das würden wir ganz gerne sehen. Wissen Sie, was die schnöde Antwort auf unsere Anfrage gewesen ist? RKI.de. Das ist eure Transparenz? Ihr setzt euch hin zu Markus Lanz und sagt, natürlich, Herr Lanz, das kann ich Ihnen alles geben. Wahrscheinlich in dem Bewusstsein, dass Herr Lanz daraus nie einen Skandal machen wird. Mhm. Dem ist ja wirklich das ganze Gesicht entlitten, als der Ärztepräsident da saß, Reinhard, glaube ich, war es, gesagt hat, es fehlt die Evidenz für Masken. Herr Lanz, wie können Sie denn sowas sagen? Wie können Sie sowas sagen? Das können Sie doch nicht sagen. Mhm. Er ist gar nicht darauf eingegangen. Er hat den Mann einfach nur angegangen. Ja. Hätten wir aber auch anders gemacht. Wir hätten diese Studien gerne gesehen. Transparenz, Frau Merkel,
ja,
Herr Spahn,
richtig.
Das ist alles.
Und auch das hat eben Frau Merkel nicht begründet das mit den Masken. Wann hat sie sich denn mal vor ihre Wähler gestellt und hat irgendeine Studie gezeigt? So, kommt mir schon das Tuch hier raus. Mann. Eine Studie, was denn Masken überhaupt leisten können, haben wir nicht gesehen. Und welche Masken das leisten können? Vielleicht muss ich das hier, das hilft wahrscheinlich genauso gut gegen die Masken. Wann hat sie denn mal erklärt, warum wir Masken in der Fußgängerzone tragen müssen oder beim Joggen oder auch im Büro auf dem Weg zur Kaffeemaschine?
Und wo genau ist eigentlich die Evidenz? Macht es doch einfach mal transparent, wenn ihr das so genau wisst. Teilt eure Informationen einfach mit 1-Millionen-Publikum. Und ich habe in dieser Politik, in dieser Pandemie auch wirklich viele Politiker gesehen. Beispielsweise einen Donald Trump, der ja täglich rausgegangen ist und sich vor die Presse gestellt hat. Ob das jetzt alles so schlau war, ob das alles richtig war, sei mal dahingestellt. Aber ich will auch mal Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, ins Felde führen. Der hat auch eine Menge Skandale in der Krise angehäuft. Da geht es unter anderem um manipulierte Zahlen in Altersheimen. Aber was er gemacht hat, war, er hat sich dahingesetzt und hat seinen Bürgern erzählt, Leute, jetzt sind so und so viele Leute verstorben daran. Das tut mir persönlich leid. Meine Gebete sind mit Ihnen. Alles ein bisschen dick aufgetragen, wie die Amis das nun mal machen. Aber die haben sich da hingesetzt. Die hatten Grafiken dabei und haben gesagt, so sieht das aus. Und das habe ich mir gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Politiker mal wohin gehen und sagen, so, jetzt bin ich da für eure Fragen. Stellt sie mir. Hier habe ich ein paar Grafiken mitgebracht. Das ist die Studie. So haben wir sie gemacht. Hier ist ein Video. So funktioniert das bei uns.
Ja.
Und das erkläre ich euch jetzt mal.
Und dann nie ist um die Masken, passiert. Wo wir jetzt von gesprochen
haben. Es geht hier in diesem Punkt nur um die Masken, aber wir können das ja alles gerne noch verbreitern.
Ja, 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 natürlich. Ist ja so. Und ich glaube, am Mittwoch, dem 6. Mai 2020, ging es weiter.
Ja, da haben Bund und Länder mal wieder gesprochen. Also es war einer dieser Corona-Gipfel, die ja gar keine Legitimation haben. Also diese Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern. Können Sie mir bitte die Stelle in unserem Grundgesetz zeigen, wo drin steht, dass es so ein Treffen geben kann? Nein, das gab es natürlich nicht, weil es nicht gewählt wurde und keine direkte Legitimation hat. Aber egal, sie haben es gemacht, immer wieder.
Ja, und auf diesem Gipfel, da wurden dann hier die Inzidenzen gewürfelt. Vorher hatten wir ja diesen R-Wert und davor hatten wir noch die Verdopplungsgeschwindigkeit. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern. Oder eben auch die sogenannte Neuinfektion, die einfach immer nur hochgezählt wurde. Jetzt aber, da gab es dann die Inzidenzen, die gewürfelt wurden. Ich stelle Ihnen ein paar alte Bekannte vor. Die 200, hallo. Die 175, schönen Tag. Die 150 hatten wir noch. Die 100, die 50 und die 35.
Ja, und gewürfelt hat der Joppe einfach mal so frech gesagt, weil es dafür ja keine richtige Begründung gibt. Es gibt keine konkrete Legitimation. Die Bundeskanzlerin hat immer wieder gesagt, ja, es ist eine politische Zahl. Und diese politische Zahl bezeichnen wir deswegen als gewürfelt. Wo kam sie eigentlich her? Also, ich bin nochmal zurückgegangen ins Archiv. Alles, was so um den 6., 7. Mai veröffentlicht wurde. Ich habe dann die FAZ gefunden. Da heißt es, das Gesundheitsministerium soll eigentlich die Zahl 35 ins Spiel gebracht haben. In der Süddeutschen Zeitung heißt es, Helge Braun habe die 35 ins Spiel gebracht. Also jetzt streiten die sich sogar, wer die Zahl ins Spiel gebracht hat. Wenn es beide gewesen sind, man weiß es nicht genau. Gekommen ist dann jedenfalls die 50. Aber wie wurde nochmal gleich die 35, ehrlich gesagt ja nicht ganz ausgewürfelt, denn da steckt ja was dahinter.
Naja, die hatte man ja vorgeschlagen, weil die Kapazitäten der Gesundheitsämter ebenso begrenzt seien. Bis zur 35 könnte man eben die Kontakte noch zurückverfolgen, also so die Aussage. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der forderte dann auch folgerichtig auf einer Pressekonferenz dies hier.
Es wäre jetzt ein schwerer Fehler, wenn wir die begonnenen Anstrengungen auf halber Strecke einstellen. Dazu gehört, die Gesundheitsämter mit qualifiziertem Fachpersonal weiter auszustatten und ehrlicherweise auch ein Stück weit besser zu bezahlen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das muss eine der Top-Jobs sein beim Staat.
Im Mai 2020 legen wir also eine Grenze fest, die sich an den Gesundheitsämtern und deren Kapazitäten orientiert. Mhm. Was ich mich frage, macht doch mal was transparent. Macht doch mal transparent, welches Gesundheitsamt ihr damit genau meintet. Meintet ihr etwa damit das Gesundheitsamt Berlin-Neukölln? Meintet ihr das Gesundheitsamt Höxter? Meintet ihr Recklinghausen? Meintet ihr Freising? Oder meintet ihr vielleicht Görlitz? Oder können vielleicht alle Gesundheitsämter in ganz Deutschland das Coronavirus gleich gut nachverfolgen?
Oder eben gleich schlecht.
Stell dir mal vor, unsere Gesundheitsämter könnten nur 2 Fälle nachverfolgen. Dann würden wir für ewig im Lockdown bleiben. Was ja ohnehin möglich ist.
Ja, oder wie in Neukölln keine.
Aber, das ist ja auch das Geile. Dann gibt es auch Statistiken und große Recherchen von großen Medienhäusern, wie viele Leute eigentlich angerufen wurden. Und auch das unterscheidet sich von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt.
Massiv.
In manchen Gesundheitsämtern wurden 2 Leute angerufen und in anderen 17. Da frage ich mich, haben die in dem einen Bundesland oder Kreis nur 2 Freunde, im anderen 17 haben die gar keine Kontakte?
Ja.
Ach Gottchen, wisst ihr was? Erzählt uns doch nicht, dass ihr uns mit Transparenz durch eine Krise bringt. Und wir sehen doch jederzeit nur Irrsinn.
Ja, und wenn der Söder jetzt sagt, wir müssen in die Gesundheitsämter, also jetzt also wirklich in die Gesundheitsämter investieren, und 6 Monate später können die da immer noch nicht nachverfolgen. Es ist nichts passiert, liebe Freunde. Woher kommt das denn? Warum ist das denn der Fall? Ich meine, haben wir den Lockdown etwa gemacht, weil unsere Gesundheitsämter nicht auf die Pandemie vorbereitet waren und bis heute nicht sind? Und wenn ja, warum wurden denn bitte schön jetzt nicht abertausende Mitarbeiter ausgebildet für die Gesundheitsämter, damit die das dann können? Ich verstehe es nicht. Und mal ganz transparent nachgefragt, mussten wir deswegen eigentlich, also nur deswegen eigentlich in den Lockdown? Ich meine, sind eventuell Menschen gestorben, weil an dieser Stelle monatelang nichts getan wurde?
So, Herr Joppa. Schön, dass ich das wirklich anbringen kann.
Ja.
Du hast ja gerade unterstellt, dass man ein Problem erkannt hat und dann aber 6 Monate da gar nichts gemacht hat.
Mhm.
Kommen wir doch mal zu einem anderen Problem.
Über sechs.
Auch hier ist da über 6 Monate nichts passiert. Und es geht jetzt tatsächlich um den, nein, Frau Dr. Merkel, es ist nicht der PCR-Wert, es ist der CT-Wert.
Mhm.
Tatsächlich leben wir in einem Land, wo der eine Bürger bei einem CT-Wert von 32 in die Quarantäne muss, der andere möglicherweise bei einem von 28. Denn bis heute ist es ja so, dass die CT-Werte ganz unterschiedliche Aussagekraft haben. Also das eine Labor mit den einen Chemikalien macht es halt so, das andere so. Es gibt aber nicht den Deutschland-PCR-Test. Es gibt keine Vereinheitlichung. Es gibt bloß die Aussagen von einem Labor, das definiert, infektiös oder nicht infektiös. Jetzt hat also Professor Dr. Christian Drosten einen Postcast veröffentlicht. Und zwar am 22. Juni.
Wir haben einen Brief bekommen.
Die Post stellt ja zu. Jetzt halten Sie sich fest. Das ist genau der Postcast, den die Regierungschefin zitiert im Deutschen Bundestag. Das heißt, sie hat ihn ja scheinbar gehört. Was sagt der Drosten da also? Es gibt Testhersteller, bei denen ist ein Wert von, sagen wir mal, 25 überhaupt nichts Besorgniserregendes. Während derselbe Wert von 25 in dem Test eines anderen Herstellers zeigt, dass das schon ernsthaft eine infektiöse Konzentration ist. Wie ich es gerade dargestellt habe. Jetzt geht's aber weiter. Professor Drosten hat in seinem Labor ein Eichmaß hergestellt. Mit diesem Eichmaß können die CT-Werte in ganz Deutschland vereinheitlicht werden. Das heißt, es wäre dann deutschlandweit so, dass beispielsweise eine 25 bedeutet, du bist gerade noch gesund und nicht infektiös, und eine 23 heißt, du bist infektiös.
Sowas wie die Atomuhr.
Genau richtig. Und das hat er bereits im November vergangenen Jahres, im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt. Wir können das sogar, dass dieses inhärente Problem der Nichtvergleichbarkeit der CD-Werte schon gelöst ist, wohlgemerkt im Herbst. Die Technik und die Labortestung ist hier nicht der Haken, sondern es ist wieder mal die Umsetzung und Regulation. Schöne Grüße an das Robert-Koch-Institut, hat er auch noch mitgeschickt.
Mhm. Ach was. Ich bin trotzdem kein Drosten-Fan, aber vielleicht hätte das es auch mal verdient, ein bisschen breiter in den Medien herausgetreten zu werden. Ich kann es übrigens noch nicht.
Was ich nicht verstehe, ist, warum du das immer der Kanzlerin in die Schuhe schieben musst.
Nee.
Immer ist die Kanzlerin schuld. Ey, es geht doch hier um Bundes-, um Landes- und sogar um kommunalpolitische Probleme.
Ja, ja.
Es ist doch nicht so, du unterstellst der Kanzlerin ja gerade so, dass sie das Faxgerät erfunden hätte.
Nee, aber das Internet hat sie eben auch nicht erfunden. Und da will ich auch hin. Also dieses Internet ist Neuland, das steht ja möglicherweise für genau das, was wir hier 16 Jahre erleben. Verwalten statt gestalten. Und wir kommen einfach nicht vor die Lage. Und das seit Februar 2020 oder noch länger.
Wir kommen nicht vor die Lage. Und im Bundestag hat die Kanzlerin ja gesagt, wir haben das Beste gemacht, was möglich war mit dem PCR-Test. Wir können die Leute ja nicht ständig testen. Denn wenn man sie ständig testen würde, könnte man ja feststellen, dass Joppa am Dienstag CT-Wert 28 hatte, am Mittwoch dann 32. Gut, viel Spaß, du bist frei, du wirst jetzt nicht mehr infektiös. Konnten sie nicht machen, weil sie ja nicht genug Tests hatten. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Deutschland seine PCR-Testkapazitäten überhaupt nicht ausnutzt.
Nach was?
Jetzt, letzte Woche, sind es wieder 620.000 gewesen. Mhm. Diese 620.000, und davon sind dann einige Tausend positiv, die Positiven, die übrig bleiben, die könntest du theoretisch wirklich dreimal am Tag testen. Und dann könntest du die in die Freiheit entlassen. Stattdessen lässt du sie da, du sagst ihnen nicht, wie ihr Verlauf ist, und sie müssen trotzdem Angst haben, dass es irgendwann schlimmer wird. Dabei sind sie vielleicht noch nie infektiös gewesen, beziehungsweise auf dem absteigenden Ast im positiven Sinne. Man könnte spätestens jetzt das natürlich machen. Man hätte es auch im November machen können. Man hätte die Leute natürlich deutlich testen können, öfter testen können, wenn man das gewollt hätte.
Oder man lässt sie direkt 14 Tage in Quarantäne, wenn sie aus Portugal kommen. Nun ja, also ich weiß es auch nicht.
So, wir kommen also nicht vor die Lage. Und wir haben das Gefühl, diese Transparenz, die uns versprochen wurde, die existiert nicht. Warum darf eigentlich nicht demonstriert werden? Wegen Corona. Warum müssen Abstände eingehalten werden? Und wie groß müssen die Abstände sein? Wegen Corona. Eine Wie-Frage verbietet sich da. Und warum haben eigentlich schwangere Frauen bei der Geburt Maske getragen? Oder warum mussten Kinder im Sportunterricht ebenfalls die Maske tragen? Die Antwort ist immer die gleiche, wegen Corona.
Also wo ist denn mal die transparente Begründung dieser Maßnahmen? Mal ganz unaufgeregt. Kanzlerin Merkel hat unseres Wissens folgende Fakten nie vorgelegt. Erstens, welche Berufsgruppen infizieren sich eigentlich? Zweitens, welche Teile der Bevölkerung infizieren sich am häufigsten?
Und beide Fragen sind ja wichtig.
Absolut.
Welche Berufsgruppen? Dann müssen wir in diesen Berufsgruppen offensichtlich besser hinschauen. Das heißt, gerade die müssten wir besser schützen durch Homeoffice, durch alles Mögliche, durch Abstandsregelung. Ja. Und Bevölkerungsgruppen ist ebenfalls wichtig. Ich weiß, ist ein Tabuthema. Aber du kannst doch keine Bevölkerungsgruppe tabuisieren. Spinnen wir jetzt mal, dass die blauäugigen, glatzköpfigen Bewohner Neuköllns die höchste Inzidenz haben. dann möchte ich doch bitte, dass wir mal gucken, was die eigentlich richtig machen, falsch machen, wie die zusammenleben und wie ich sie retten kann. Hm. Und sie wissen, worum es geht. Es geht ja natürlich nicht um blauäugige, glatzköpfige Neuköllner, sondern es geht um das, was Lothar Wieler in den Raum gestellt haben soll. Hm. Dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die enger zusammenleben, die ein anderes Sozialleben miteinander haben. Und das sind unter anderem auch migrantische Gruppen. Und man spricht es nicht aus, weil man den Vorwurf des Rassismus scheut. Hm. Aber was ist besser? Sich mal den Vorwurf von Rassismus gefallen zu lassen oder die Menschen sterben zu lassen? Hm. Wo ist denn die Statistik zu diesem Thema?
Apropos sterben lassen, eine dritte Frage, die Frau Merkel ebenfalls nie beantwortet hat, ist, wie kam denn das Virus eigentlich in die Altenheime und kommt es noch immer? Und viertens, wo fanden eigentlich die Infektionen generell mal am häufigsten statt?
Oder beispielsweise auch, wie viele Menschen sind eigentlich wirklich krank geworden von den 3,7 Millionen positiv Getesteten? Mhm. Das wären doch mal Fragen, die uns sehr interessieren würden. Ja. Welche Symptome hatten sie? Mhm. Ihr könnt Milliarden raushauen für alles Mögliche, aber mal anrufen und fragen, wie waren ihre Symptome, wie schlimm war es denn eigentlich? Und dann zu sagen, okay, also 3,7 Millionen positive Tests, 1,4 Millionen hatten nichts, 1 Million hatten paar Schnüpferchens, so, könnte ja bei rauskommen. Weiß ich nicht, es ist ins Blaue. Ja,
aber dann würde natürlich die ganze Panik irgendwie auffliegen. Also Maßnahmen wurden nicht begründet, wegen Corona heißt es immer nur. Kontakte müssen runter, wir müssen die Kontakte halbieren. Halbieren.
Du halbierst die Kontakte. Ich muss sagen, ich habe die Kontakte so oft halbiert, ich musste irgendwann meine Frau in der Mitte durchschneiden. Es war so ein absoluter Kontakthalbierungsmarathon. Wahnsinn.
Ja. Ja, ist so. Also, sind wir mal ehrlich. Und immer wieder das gleiche Spiel, jetzt seit Monaten. Aber die Frage ist doch, warum dürfen denn zum Beispiel polnische Kinder zum Judo-Training und in die Schwimmhalle? Warum gehen französische Kinder in die Schule, deutsche nicht? Warum waren schwedische Gaststätten nie geschlossen? Genauso wenig wie Schweizer Skilifte. Wegen Corona?
Warum heißt es eigentlich bis heute, dass Schweden seine Alten geopfert hat? Wenn wir uns dann aber die Zahlen anschauen und sie ja auch von Ihnen zugeschickt bekommen, dann sehen wir, dass Schweden in den meisten Statistiken nicht schlechter dasteht als Deutschland. Nein, im Gegenteil. Schweden kannst du, wenn es nicht Schweden heißen würde, sondern Schwedisch Hall, dann könntest du das einfach in die deutsche Bundeslandstatistik einfließen lassen und es würde niemandem auffallen, dass es nicht Deutschland ist.
Na, niemandem. So ist es.
Wie kommt das eigentlich alles?
Hm. Ja, da gibt es eine einfache Antwort. Nein, lieber Schreihals, ja, lieber Bürger, Angela Merkel ist nicht die Diktatorin von Deutschland, wie sie vielleicht manche sehen. Sie ist auch nicht die Alleinherrscherin. Sie muss tatsächlich auch austarieren und mit den Bundesländern natürlich Kurs halten. Sie muss auch ja die offensichtlich kläglichen Potenziale ihrer Verwaltung berücksichtigen. Außerdem muss sie natürlich auch mit den Bundesministern arbeiten, die sie hat. Und da sieht es auch recht kläglich aus.
Aber wegen Merkel waren ausgerechnet Jens Spahn und Andreas Scheuer berufen, eine Schnellteststrategie zu entwerfen.
Rappenwitz der Geschichte.
Lass uns das nochmal eine Nummer größer denken. Auch wegen Merkel haben wir den Diskurs, den wir hier haben in unserem Land. Eine abwartende und zögerliche Kanzlerin, die haben wir. Sie hat auf Fukushima reagiert, indem sie die Atomkraft abgeschafft hat. Entgegen dem, was der Rest von Europa für richtig gehalten hat und entgegen auch dem, was der Rest von Europa und die größten Teile der Welt bis heute tun. Es war auch entgegen ihrer eigentlichen Politik. Es war einfach eine Reaktion auf die damals zu Fukushima veröffentlichte Meinung.
Ja, und Ähnliches gilt ja für die Flüchtlingskrise ab 2015. Wenn Angela Merkel einmal eine Entscheidung trifft, dann hat das Auswirkungen für uns alle. Atomkraftwerke abschalten ist ja vielleicht angesichts von Atommüll und maroden Kraftwerken gar nicht so eine schlechte Idee. Die Konsequenz sind steigende Energiepreise und das Abholzen von Wäldern für die Windkraft.
Und Deutschland gilt oder galt seit 2015 dann als Land mit großer Willkommenskultur. Doch in Sachen Integration hapert es dann auf einmal. Die Flüchtlinge, die hier sind und arbeiten wollen, denen werden Steine in den Weg gelegt. Und die Flüchtlinge, die Stress machen und die sich nicht integrieren lassen, denen werden zu wenig Steine in den Weg gelegt.
Ja, gemäß dem eben erschienenen Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung wurden allein im vergangenen Jahr knapp 42.000 Deutsche Opfer von Gewalttaten mit mindestens einem Zuwanderer als Tatverdächtigen. Umgekehrt übrigens nur ein Viertel bei umgekehrter Lage, wo ein Deutscher der Tatverdächtige war. Gleichzeitig wurden aber 2020 Sprach- und Integrationskurse zurückgefahren, zusammengestrichen, weniger finanziert.
Während sich Dörfer und Kleinstädte darüber beschweren, dass Flüchtlingsheime direkt am Rande ihrer Ortschaften aus dem Boden gestampft werden und da über 100, zumeist männliche Flüchtlinge, untergebracht werden, gilt Kritik daran in elitären und großstädtischen Kreisen als verpönt. Und wer da Probleme oder Zusammenhänge versucht zu besprechen und deutlich zu machen, der wird natürlich sofort in die rechte Ecke gestellt.
Ja, Rassismus lehnen wir grundlegend ab. Jede gewalttätige Handlung, jedes Ausgrenzen und jede Diskriminierung macht uns auch wütend, persönlich wütend. Aber da muss man in der Betrachtung aber auch gleich sein. Also, ob es sich jetzt um die Diskriminierung eines aus dem Kongo stammenden jungen Mannes handelt bei jeder polizeilichen Kontrolle, oder ob es sich um ein jüdisches spazierendes Ehepaar handelt, was auf offener Straße angespuckt wurde, oder ob es sich um das blonde kleine Mädchen in einer Brennpunktschule dreht, die nicht nur als Kartoffel bezeichnet wird, sondern die auch noch gewalttätig angegangen wird, weil sie von ihren Eltern ein Brötchen mit Kochschinken mit in die Schule gegeben hat.
Kartoffel ist ein wunderbares Wort. Man benutzt es einfach nur so, ist ja bestimmt lieb gemeint. Die Bundeszentrale für politische Bildung legitimiert das ebenfalls. Es gibt keinen Rassismus gegen weiße Menschen, aber jeder weiße Mensch ist Rassist. Das ist ja die Art von Deutung, die auch in den vergangenen Monaten immer weiter in den Diskurs hereinkommt und als Normalität beschrieben wird. Und das ist eben auch die Kanzlerin Merkel. Sie hat das doch auch zugelassen und sie hat da keinen Einfluss drauf genommen. Das sind doch die Punkte, wo wir in unserem Land sind und die Richtung, die wir gehen. Ja, Frau Merkel, die Gräben sind in ihrer Amtszeit immer tiefer geworden und immer heftiger. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Ist schon ein bisschen paradox. Man wirft ja Frau Merkel immer vor, dass sie nur sehr kleine Schritte macht. Wenn sie dann aber große Schritte macht, dann wünscht man sich, sie würde wieder kleinere machen.
Ist so. Und wegen Angela Merkel haben wir jetzt auch eine Corona-Politik, deren ganz ursprüngliche Wurzeln in China liegen. Denn der chinesische Lockdown, der wurde ja zum Vorbild für Italien. Italien wurde dann zum Vorbild für Deutschland. Frankreich schafft die Maskenpflicht an der frischen Luft und über Bayern und Köln kommt die dann komplett nach Deutschland. Aber was ist denn eigentlich der Merkel-Ansatz?
Ich sag's dir, sie hat keinen Ansatz. Sie hat keinen eigenen Ansatz. Was sie macht, ist einfach bloß, die Strategien anderer Länder zu nehmen, die härtesten Maßnahmen anderer Länder, und die versucht sie dann hier durchzudrücken. Und am Ende kommt halt das was raus, was bei drei nicht auf dem Baum war oder von den Ministerpräsidenten nicht abgeräumt wurde.
Ja.
Also, Deutschland ein Land, in dem man gut und gerne leben kann. Deutschland ein Land, in dem man gut und gerne leben kann. Das werde ich nie vergessen. Mhm. Denn das war ihr Wahlkampfslogan vor der letzten Bundestagswahl. Ja. Was ist denn das eigentlich für ein Land? Also, es ist ein Land, in dem man gut und gerne, was ist gut und gerne? Gut und gerne können Sie mich auch am Arsch lecken. Also, gut und gerne, was ist denn das eigentlich? Gut, ja, gut. Gut möchte ich gerne haben. Ich möchte gut leben in diesem Land. Und irgendwie hat man versucht, einen Teppich von Harmonie über uns zu legen. Also so ein bisschen Atomkraft weg, dann so ein bisschen Homo-Ehe, so ein bisschen flüchtlingsfreundlich, so ein bisschen Wehrpflicht weg, vielleicht auch so ein bisschen weiblich, so ein bisschen Jobwunder. Es ist alles so ein bisschen schwarze Null. Ich habe das Gefühl, wir sind alles so ein bisschen Land geworden. Aber vor allem ist es doch das bisschen, was die Pressevertreter von Ihnen wollten. Hm. Die Pressevertreter leben jetzt in einem Land, in dem man gut und gerne leben kann.
Ja, richtig. Es ist ein Land des ja zögerlichen Modernisierens. Aber vielleicht hat ja die Kanzlerin unser Deutschland besser verstanden als jeder andere Politiker vor ihr. Weil, denken wir doch mal nach, bis auf wenige Ausnahmen verändert sie da nur so ein paar kleine Stellschrauben und sichert sich damit die Mitte der Wählerschaft, schrumpft die FDP, danach die SPD oder dazwischen auf jeden Fall beide Parteien und sichert sich eine Kanzlerschaft nach der nächsten.
Das Wahnsinn. Es könnte ewig so weitergehen.
Ja.
Ja, ewig, ja. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, sie ist die Hebamme der AfD. Mit der damaligen Geldpolitik, mit der Europolitik, mit der Flüchtlingskrise. Die Krisenkanzlerin lässt eigentlich ein Land in einer Krise zurück. So muss man sagen. Keine Kanzlerin und kein Kanzler haben so viel Animositäten gegen sich aufgezogen wie sie. Und natürlich kann man sagen, es ist Polarisierung. Die Politik wird immer weiter polarisiert und ich meine, wir tun ja auch unser Übrigstes so. Es ist auch das Internet, es ist ganz klar, ja. Es ist Telegram, es ist alles Mögliche, es ist auch Twitter. Dieser Diskurs wird immer verrückter. Natürlich ist der Hass auf die Kanzlerin dann noch größer, als er früher gewesen ist. Aber Frau Merkel, ich sage Ihnen, es gibt in diesem Land Millionen Menschen, die das Gefühl haben, dass sie links und rechts am Wege liegen geblieben sind, dass sie einfach vergessen wurden und dass man auf sie keine Rücksicht nimmt. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Menschen das Gefühl von absoluter Machtlosigkeit und Ausweglosigkeit haben. Das sind die Menschen, die ihre Maßnahmen ablehnen, nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, auch weil sie nicht transparent begründet sind. Und ich sage Ihnen etwas, diese Menschen, Frau Merkel, diese Menschen sind überzeugt, dass sie Kinder quälen.
16 Jahre Kanzlerschaft, 16 Monate Pandemie und kein Konzept für den Winter. Überlegend mal, Versprechen an Gastronomen gleich null. Wie wäre es denn damit? Liebe Gastronomen, kauft euch Heizpilze und ihr dürft den ganzen Winter über öffnen. Oder liebe Schulen, kauft euch doch mal diese Lüftungsanlagen, diese Luftfilter und ihr dürft den ganzen Winter unterrichten. Oder liebe Bürger, nehmt die Masken ab und ihr dürft den ganzen Sommer atmen. Klasse. Ja, stattdessen heißt es, Ärzte, zieht die Spritze auf. Ihr dürft ein Leben lang impfen.
Um zu zeigen, wir denken nicht nur an uns, sondern wir denken auch an diejenigen, die noch keine Chance haben, geimpft zu werden, vor allen Dingen an die Länder Afrikas, aber auch andere.
So, und jetzt können wir noch mal wenigstens einmal ganz kurz darüber sprechen. Glaubst du immer noch oder hast du von vornherein vielleicht gedacht, dass wir in ein paar Jahren Angela Merkel vermissen werden?
Man weiß ja nicht, was kommt.
Ja.
Kommt jetzt der Fahrradweg in Richtung Armut? Nee, extrem witzig, als ich das in der Bildzeitung gelesen habe. Okay, also du hast was sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass diese Kanzlerin die Deutschen ja vielleicht am besten versteht. Von allen vorher. Das heißt, sie weiß, dass wir eigentlich kleine Schritte machen wollen. Man könnte ja den Kampf gegen den Klimawandel mal nehmen. Da könnte man jetzt sagen, Kanzlerin Merkel wurde auch immer getrieben von Fridays for Future und von Medien und natürlich auch von den Erkenntnissen der Wissenschaft. Aber sie würde nie freiwillig ein extremes Hauruck machen. Wenn jetzt aber beispielsweise die Grünen kommen und einen Hauruck machen wollen, dann könnten wir damit alle ein Problem haben. Atomkraftwerke abschalten, Kohle abschalten, Windenergie kriegen wir irgendwie nicht rechtzeitig ausgebaut. Was passiert denn dann?
Benzin wird noch teurer, das Schnitzel wird noch teurer. Und das ist es vielleicht. Weil wenn die Grünen ein starkes Ergebnis bekommen und vielleicht sogar als neue Führung einer Regierungskoalition einziehen ins Parlament, werden die auch natürlich sehr viel aus ihrem Wahlprogramm durchsetzen können. Und da sind einige Punkte dabei, die nicht langsame Trippelschritte versprechen, sondern recht viel. Und bei jeder Veränderung ist es so, die größer ist, dass wenn die eine Seite sehr zufrieden ist, die andere sehr unzufrieden ist. Und umgekehrt natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob Armin Laschet mit seinem Trippelschritt, so groß ist er ja nicht, da vielleicht besser liegt. Ich habe das Wahlprogramm von denen auch mal überflogen. Da ist jetzt, ja, da sind recht viele Stellschrauben drin. Aber andererseits, je weniger dann unzufrieden sind und sind vielleicht auch wenige zufrieden, aber im Endeffekt auf einen Nenner gebracht, geht's allen gleich. Weiß ich auch nicht, ob ich das will.
Also wenn die Kanzlerin unser Land in Klimadingen nicht schnell genug modernisiert hat und die Nächsten machen das halt anders, dann frage ich mich, ob Sie damit einverstanden sind. Ob beispielsweise Deutschland der Retter des Klimas sein soll, der alleinige Retter des Klimas.
Geht ja gar nicht.
Und ich muss immer so lachen, wenn die Grünen sagen, dass sie ja die Solarenergie auf der Welt marktfähig gemacht haben. Nun ja, dann gucken Sie mal bitte auf Ihre Stromrechnung, wer sie eigentlich wirklich marktfähig gemacht hat. Das sind nämlich wir gewesen mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Ja. Wir haben dafür Milliarden und Abermilliarden bezahlt. Es war verdammt teuer. Mhm. Und der Witz ist ja, die Arbeitsplätze sind natürlich nicht in Deutschland. Die wurden am Anfang in Deutschland geschaffen. Mhm. Mittlerweile sind die großen Solarproduzenten natürlich in China.
Klar.
Also es geht ja hier auch um Industriepolitik. Und es geht ja auch nicht nur um die Grünen. Wir fragen uns ja, ist es schade, wenn Merkel weg ist? Eins möchte ich noch dazu sagen. Mhm. Ihr Stil, dieses Uckermärkische. Ich habe ja selber, meine Verwandtschaft kommt auch aus Brandenburg. Also ich kenne das, wenn man so ein bisschen stoisch, ein bisschen dümmlich manchmal wirkt.
Beleidige aber ich find's jetzt nicht deine Familie.
Ich beleidige jeden. kein Problem. Nein, was ich nämlich eigentlich mag, ich mag Bodenständigkeit.
Ja, ja.
Und Frau Merkel wirkt auf mich oft bodenständig. Und das mag ich. Ich mag es auch, wie sie sachlich bleibt, wie sie ruhig bleibt. Und selbst wenn die größten Hallodris ihr gegenüber sitzen, argumentiert sie die eigentlich sachlich aus. Das finde ich schon ganz gut. Was mir aber gefehlt hat, ist, dass wir in diesem Land tatsächlich modern sind. Mhm. Die Zeiten ändern sich wie nichts anderes.
Ja.
Sie hat es doch selber gesagt. Als ich damals an die Macht gekommen bin, gab es noch kein iPhone. Ja, aber in Ihrem Kopf gibt es das iPhone eben heute auch noch nicht.
Richtig.
Ja. Also, ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir einfach überkomplex geworden. Wir meinen, wir müssen einen Großflughafen BER bauen, bei dem irgendwie die Abluft nicht wie immer so läuft, sondern erst so, dann so, dann so, dann so, dann so. Wir suchen nach einer technologisch perfekten Lösung, anstatt mal das Praktische zu machen.
Ja, und dann kommt wieder die nächste Norm, dass wieder diese Dübel nicht funktionieren und genommen werden dürfen. Dann müssen die rausgezogen werden, anstatt mal wirklich ein bisschen innovativ zu denken und nicht alles bürokratisch so aufzuplustern, dass wir unter einem riesigen Berg von Akten irgendwann völlig nicht mehr atmen können und das Internet noch nicht mal von der Ferne aus sehen können, weil wir es nicht erreichen, weil wir es nicht bauen dürfen.
Ja, und Merkel ist für mich ein Synonym dafür, dass man erstmal alles mega durchdenkt, durchkaut und überlegt, was man darüber denken könnte, anstatt das einfach zu tun. Mhm. Und dieses Tun fehlt mir in diesem Land. Ich sehe nicht, dass dieses Tun jetzt kommt. Ich sehe es mit Herrn Scholz nicht. Ich sehe es mit Herrn Laschet nicht. Ich sehe es mit Frau Baerbock nicht. Ich sehe es nicht. Wir kommen nicht ins Tun. Und darum ist es mir auch egal, wer Kanzlerin oder Kanzler ist. Denn ich glaube nicht, dass wir im Moment jemanden haben, der dieses Tun machen wird. Mhm. Wir kranken daran, dass wir nicht machen, sondern darüber nachdenken zu tun.
Ja, ich bin gespannt, wann der nächste kommt. Apropos machen, lachen werden wir auf jeden Fall, egal wer welcher Kanzler wird, weil alle drei großes Potenzial bieten, auch für Basta Berlin.
Ja, da haben wir auf jeden Fall eine Menge Spaß mit. Wir kommen jetzt zum Webtipp.
Ja.
Ist aber diesmal?
Es ist ein Buchtipp diesmal, haben wir ja auch immer mal wieder gerne drin. Und wir kriegen wirklich massenweise immer wieder Bücher auf den Schreibtisch und lesen auch sehr viele sehr gerne davon. Aber eins hat dich besonders interessiert.
Genau, ich blende das jetzt mal ein. Es heißt Der Amri-Komplex. Autor ist Thomas Moser. Mhm. Thomas Moser schreibt sonst sehr viel für Telepolis. Wer seine Artikel dort regelmäßig liest, der wird von dem Buch nicht besonders überrascht sein. Also ich habe jetzt die ersten 10, 12 Kapitel. Ich habe das Buch auch zu Hause gerade liegen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass da einfach noch ein bisschen mehr Bildung in unsere Gesellschaft kommt. Mhm. Denn der Breitscheidplatz-Anschlag ist nicht endgültig aufgeklärt.
Vorsichtig formuliert.
Genau, richtig. Darum dieses Buch ganz herzlich mal an ihr Herz gelegt, damit sie da mal reinkommen, was da eigentlich Sachlage ist.
Ja. Auch einfach, um vor die Medien mal zu kommen, weil viel wird da irgendwie auch nicht berichtet.
Genau, richtig, ja.
Machen Sie sich selber schlau. Wir schreddern noch ein bisschen. Apropos machen Sie sich selber schlau. Das war gar nicht schlau vom Bundesministerium für Gesundheit. Sie erinnern sich an diese Geschichte mit Günther Jauch, wo das Foto erst aufgetaucht ist. Er hat sich impfen lassen und dann live in der Sendung gesagt hat, er hat übrigens jetzt Corona und er hatte sich auch noch nicht impfen lassen. Dinge wiederholen sich.
Er hat nie gesagt, dass er sich impfen lassen hat. Er hat gesagt, lassen Sie sich impfen.
Richtig, lassen Sie sich impfen. Nein, und dann hat jetzt das Bundesgesundheitsministerium in dieser Woche einen Tweet abgesetzt. Den kann ich Ihnen auch ganz kurz verlesen. Die Corona-Schutzimpfung ist unser Joker in der Pandemiebekämpfung. Günther Jauch hat sich impfen lassen. Mehr zum Informationen, bla bla bla. Nun ist es so, wenn du erkrankt bist, darfst du dich 6 Monate danach nicht impfen lassen. Das ist nicht 6 Monate her. Günther Jauch hat sich nicht impfen lassen. Und nach einem großen Proteststurm und erst, ich glaube, 8 Stunden später hat das Bundesgesundheitsministerium drunter getwittert, ach so, Entschuldigung, Kommunikationsfehler. Nee, natürlich hat er sich nicht impfen lassen, er will aber. Leute, ganz im Ernst, also Günther Jauch mal schreddern, vor allem aber das Bundesgesundheitsministerium.
Spitzenleistung.
Ja.
Der Social Media Abteilung.
Boah. Paar kleine Ankündigungen noch. Du hast nächste Woche direkt 2 interessante Interviews.
Ja, abwarten. Ich kündige lieber weniger an, als dann zu präsentieren. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es klappt, ist der Milena Preradovic. Da freue ich mich sehr drauf. Meine Punkt 12 Helden meiner Jugend.
Ja. Und dann sind wir auch vielleicht nochmal hier, basta.berlin@snanews.de, betreff Besuch, wenn wir zu Ihnen kommen sollen, oder betreff Maske, wenn wir das weiterleiten sollen, wenn Sie Maskenprobleme haben.
Ich habe einen Vorschlag. Wenn ihr Sie bei YouTube was kommentieren wollt, dann könnt ihr mal eine Frage beantworten, die ich heute bei Twitter gelesen habe, die sehr schön war. Mhm. Stellt euch bitte vor, ihr würdet 1 Jahr lang euer Gehalt bekommen, müsstet aber nicht arbeiten. Was würdet ihr tun? Die Antworten würden mich sehr interessieren.
Ja.
Meine Antwort ist, ich würde mir noch einen Job suchen, damit ich das Doppelte verdiene.
Meine Antwort gibt es nächstes Mal. Also gerne schön drunter kommentieren unter das Video hier bei YouTube. Daumen nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und dann sind wir wieder durch heute.
Jo, nächste Folge am Donnerstag, den 8. Juli. Es ist Folge 92. Mein Name ist Benjamin Gäume. Ciao, bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.